What is it good for? Absolutely nothing. Und das ist der Boss. 1988 in Berlin-Weißensee, das größte Konzert, das die ehemalige DDR je gesehen hat. Ich war natürlich vor Ort und erinnere mich unheimlich gern daran. Es hat eine große Leidenschaft geprägt. Der Titel ist aktueller denn je. War ist das zentrale Thema gewesen, auch auf der ETB. Neben guten Geschäften gab es viele Bedenken. Grund für mich, zwei Reiserechtsexperten einzuladen, um mit ihnen über die Rechtsfragen, die aus den aktuellen Entwicklungen entstehen, zu diskutieren. Charlotte Achilles-Bouron und Professor Hanjo Vogel im Podcast der Touristik wünschen wie immer viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Die Voices of Tourism auf der ITB 2026 und ich habe eine ganz besondere Premiere und eine besondere Freude. Bei mir zu Gast im Bulli sind die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Reiserecht, Charlotte Achilles-Bouron, und laut FVW Medien und anderer einschlägiger Magazine einer der bekanntesten Reiserechtler Deutschlands, Professor Hans-Josef Vogel. Hallo.
Hallo Roman.
Ja, schön, dass ihr da seid, und ich habe euch eingeladen relativ spontan, weil ich mir überlegt habe, man sagt ja immer, zwei Juristinnen, drei Meinungen. Und jetzt haben wir zwei Juristen da, also ein Jurist, eine Juristin, und mal gucken, wie viele Meinungen wir zustande kriegen und wie Meinungen, juristische Meinungen überhaupt entstehen. Also ich dachte mir so, ich gebe ein paar Stichworte und ihr unterhaltet euch darüber, wie man das Ganze sehen kann. Natürlich immer mit einem gewissen touristischen Bezug und vor allen Dingen auch mit dem Blick aus dem Reisevertrieb, der ja, kann man sagen, auch ein bisschen verunsichert sein könnte zurzeit aufgrund der aktuellen Aussagen zum Beispiel von einem Außenminister oder auch von anderen Verantwortlichen. Was zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Stichwort Rücktransport bei außergewöhnlichen Umständen im Zielgebiet. Wie ist das zu bewerten?
Magst du anfangen?
Sehr gerne, ja. Da ist mal prinzipiell ein Unterschied zwischen Pauschalreisen und Individualreisenden. Das ist wohl die wesentliche Weichenstellung. Wer eine Pauschalreise gebucht hat, der hat mitgebucht das Rundum-Sorglos-Paket, wo der Veranstalter eben selber den Reisenden auch unterstützen muss und im Grunde auch zurückholen muss. Das geht natürlich nur, wenn es funktioniert, wenn Flughäfen offen sind, wenn Flüge stattfinden können. Das ist natürlich immer Voraussetzung. Wenn ich Individualreisender bin, dann muss ich mir das viel mehr selber organisieren. Aber man hat die letzten Tage gesehen, wenn es nicht geht, weil alles geschlossen ist, dann funktioniert es eben nicht. Mittlerweile, wenn ich das richtig gehört habe, finden ja auch schon erste Organisationen für Rückflüge statt. Aber die Frage, ob das dann der Veranstalter zu organisieren hat, wie es bei einer Pauschalreise ist, oder ob man sagt, da muss der Staat einspringen, das ist nochmal eine andere.
Wir haben ja aus der Corona-Zeit ein schönes Beispiel. Da wurde ja flächendeckend zurückgebracht, nur dass zum Beispiel die Individualreisen am Ende von der Bundesrepublik Deutschland aus meiner Sicht völlig zu Recht eine Rechnung bekommen haben für den Flug, weil die Leute meckern über den Staat, aber haben gleichzeitig eine Vollkasko-Mentalität. Und ja, der Herr Wadepool hätte das vielleicht ein bisschen geschickter sagen können am Sonntag, als er es gemacht hat, aber prinzipiell ist es mal mein eigenes Risiko, wenn ich irgendwo hinfahre, und ich kann nicht einfach dann nach dem Staat rufen, wenn es mir gerade angenehm ist. Und wir können natürlich nicht zurückfahren, weil wenn der Flughafen zu muss, ist er zu. Denn die Strecke von Dubai nach Riyadh ist immerhin 1054 Kilometer. Ich habe es nachgeguckt. Außerdem ist da eine Baustelle etwa 300 Kilometer vor Riyadh mit deutlichen Verzögerungen. Und 30.000 Paxe in den Bus zu packen, wird spannend.
Ist vielleicht auch ein Thema für die Mietwagenbroker dieser Welt, die Flotte dort zu erhöhen. Aber ich hoffe ja, dass das bald schnell zu Ende ist und gar nicht mehr nötig sein wird. Aber gibt es letztendlich dann irgendwie einen Rechtsanspruch auf Hilfe, oder gibt's das so quasi? Also gegenüber dem Veranstalter schon. Aber ich meine, der Veranstalter, der braucht ja auch eine gewisse Zeit, oder? Und der kann ja nicht einfach Busse zaubern und sagen, so, jetzt fahren wir mal alle hin, oder?
Den Rechtsanspruch gibt es. Es gibt auch einen Anspruch gegenüber dem Staat auf Unterstützung. Aber es muss möglich sein. Ja, und was du sagtest, es wird bald vorbei sein. Ich persönlich teile diese Einschätzung nicht.
Das habe ich auch nicht gesagt.
Das Roman sagte, ja, weil wir haben heute Morgen gehört von den Amerikanern, dass die Amerikaner ihre Staatsbürger zur Ausreise auffordern, unter anderem in Ägypten, unter anderem in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate insgesamt, Oman. Das heißt, wenn von einer der kriegsführenden Parteien der Hinweis erfolgt, bitte reist aus, glaube ich, dass wir eine sehr spannende Ostersaison haben werden, weil mir fehlt im Moment die Fantasie, mir vorzustellen, dass wir in 5 Tagen oder in 14 Tagen einen geordneten Flugbetrieb dorthin sehen.
Und wenn wir Ägypten jetzt auch noch mit dazu zählen, dann wird es langsam richtig kritisch, ne? In welcher Situation sind jetzt eigentlich die Veranstalter genau? Was könnten die jetzt oder was muss ein Reiseveranstalter und dementsprechend in der Verlängerung auch ein Reisebüro machen jetzt?
Na, der Reiseveranstalter ist verpflichtet, Unterstützung zu leisten dem Reisenden vor Ort. Das heißt, er muss zum einen dafür sorgen, dass er untergebracht wird, bis eben ein Rücktransport möglich ist und muss auch helfen mit Informationen natürlich. Das ist ja mal das Erste. Der Vorteil ist natürlich, dass bei einer Pauschalreise der Reiseveranstalter weiß, wen er da alles im Zielgebiet gerade hat, während bei den Individualreisenden weiß man das weniger. Und der Veranstalter muss das grundsätzlich auch erstmal auf eigene Kosten machen. Na, das ist quasi das, was man da mitbucht. Während bei Individualreisenden, da müssen ihre Hotelkosten, wenn sie länger dort bleiben müssen, dann eben unter Umständen selber zahlen. Da kann es eventuell auch Ansprüche gegen die Airline geben, aber das ist natürlich mal eine andere Frage. Und die Frage, wie das mit einem öffentlichen Rücktransport ist, da würde ich auch nochmal unterscheiden wollen. Also muss man Hilfe leisten, erstens. Und zweitens, wer zahlt das dann alles? Ne? Also das sind vielleicht nochmal zwei verschiedene Dinge. Gerade wenn eine Reisewarnung schon bestand, so wie das ja hier teilweise zumindest gewesen ist, kann man sich natürlich schon überlegen, gehe ich das Risiko dann sehenden Auges ein, dahin zu fliegen? Und wenn ich dann Unterstützung brauche, wer zahlt das dann? Wenn der Veranstalter die Reise trotzdem durchgeführt hat, würde ich meinen, hat er das eben in Kauf genommen, das Risiko. Er hätte ja selber auch zurücktreten können. Das wäre so, ja, da muss man sehr viele Situationen auseinanderhalten.
Was ich ganz erstaunlich fand, ist, dass sowohl Abu Dhabi als auch Dubai erklärt haben, sie übernehmen die Kosten für Passagiere, die nicht weiterkommen. Das ist eine Marketingmaßnahme. Weil das ist natürlich das Geschäftsmodell der Vereinigten Arabischen Emirate. Was ein Thema ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, Charlotte, wir haben ja die Situation, dass die Kunden bei bestimmten Situationen kostenfrei zurücktreten können. Das wäre sicherlich eine kriegerische Auseinandersetzung. Jetzt haben wir Dubai, Mittlerer Osten, als einer der wesentlichen Drehkreuze für den Verkehr nach Asien, nach Australien. Und ich stelle mir die Frage, was passiert denn, wenn ich in Dubai für die Destination Dubai eine Reisewarnung habe? Und man sagt, ja, das ist so eine Reisewarnung. Ja, das ist ein E-Zurückkommen. Ja, der Kunde kann zurücktreten, aber er ist nur auf der Durchreise. Kann der Kunde, der Thailand gebucht hat für die Osterferien und 4 Stunden Aufenthalt in Dubai hat oder in Abu Dhabi oder in Doha, kann der, obwohl der Flughafen geöffnet ist, den Reiseveranstalter sagen, er ist mir zu unsicher. Ich möchte zurücktreten von der ganzen Reise. Also ich habe da eine Meinung. Ich meine, es geht nicht, aber ich kenne keinen Fall. Wie siehst du das?
Ich würde das ja so ein bisschen differenzieren. Man hat das ja in diesen Corona-Fällen auch gesehen. Eine Reisewarnung alleine ist kein Automatismus. Das heißt, allein zu sagen, da gibt's eine Reisewarnung, das reicht nicht unbedingt aus. Das ist, wie Rechtsprechung immer sagt, ist ein starkes Indiz, dass jetzt auch die reformierte Pauschalreiserichtlinie so, ne, die geht auch weiterhin in diese Richtung. Es ist aber nicht ein Automatismus. Und wenn die Reise trotzdem stattfinden kann, und das ist eben eine Einschätzung, die muss man im Vorhinein treffen, geht das trotzdem, ohne dass man jetzt gleich einer Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt ist, dann würde ich auch sagen, wird das da schwierig mit dem Rücktritt. Aber das kann man, ja, wie gesagt, Automatismus ist es sicherlich keiner. Man wird sich's angucken müssen, wie die Sicherheitslage eventuell auch kurz vorher ist. Unabhängig davon gibt es natürlich viele Veranstalter, die dann aus, ja, Kulanz oder eben auch nicht den Reisenden eine Umbuchung anbieten, wenn die sehen, die möchten da nicht gerne hin. Das bringt mir als Veranstalter ja auch nichts, wenn Leute dann da die Schornokosten zwingen.
Ja, die kriegen nur ein Kapazitätsproblem, ne? Weil Wenn du dir überlegst, dass du etwa 90.000 Paxe allein in Dubai hast, die da als Transferpassagiere jeden Tag umsteigen, die 90.000 zusätzlichen Plätze auf Singapur, Lufthansa oder was auch immer. Das wird
schon. Sie sind ja auch nicht gezwungen, aber im Rahmen des Möglichen werden sie es wahrscheinlich machen. Ja.
Aber ich würde gerne nochmal bei dieser Transitgeschichte bleiben und bei dieser Umsteigegeschichte. Jetzt nehmen wir mal an, okay, Thailand, Malediven oder ähnliches. Was passiert eigentlich mit den ganzen Hotelbuchungen, wenn ich jetzt da nicht ankomme? Na, also kann der Veranstalter, also ist das immer nur Kulanz des Hotels oder kann das Hotel eigentlich ein Storno berechnen, weil die Gäste ja nicht angereist sind? Also wer zahlt da jetzt eigentlich das Hotel?
Bei der Pauschalreise, wenn ich zurücktreten kann, dann kriege ich mein Geld zurück. Also wenn wir sagen, das ist so ein Fall von außergewöhnlichen Umständen, ich bin berechtigt zurückzutreten, dann kriege ich den vollen Preis zurück. Das ist so eine Entscheidung, die der Gesetzgeber eben getroffen hat, hat das Risiko dem Veranstalter zugeschoben, der dann intern gucken muss, dass er sich das Geld eben wiederholt.
Und ob der Veranstalter das Geld vom Hotel zurückbekommt, ist eine Frage, was habe ich vertraglich geregelt? Und auch da haben wir die Situation in Corona gehabt, dass natürlich viele Hotels gesagt haben, es ist ja schön, dass du nicht raus kannst, sehr schön, dass du nicht reisen kannst, aber mein Hotel stand dir ja zur Verfügung. Also zahl bitte. So, das heißt, wir werden auch da wieder erhebliche Verwerfungen haben, wenn natürlich das Hotel in Thailand sagt, wir sind offen, wir haben damit nichts zu tun. Du hast zum Beispiel Minimum 3 Nächte Storno, das steht in unserem Vertrag drin, du hast abgesagt, wir hätten gerne die 3 Nächte. Und das bedeutet für den Veranstalter, worst case, er zahlt 100% an den Kunden zurück. An die Airline wird er weniger zahlen müssen, weil insbesondere wenn sie nicht fliegen kann, wenn sie fliegen kann, wird er damit eine Diskussion haben. Er hat die Diskussion mit der DMC, mit dem Hotel. Also das heißt, wir haben tatsächlich mal wieder eine wunderbare Situation, in der die nächsten Wochen das Jahresergebnis einiger Reiseveranstalter deutlich nach unten bringen.
Nicht nur der Veranstalter, wahrscheinlich leider auch der Reisebüros, weil natürlich jede Menge gebuchter Umsatz einfach weg ist, ne?
Korrekt.
Na, das, und den kannst du ja nicht einfach umbuchen, also nicht so einfach.
Und dafür gibt's eben keine Provision, ja? Weil es ist halt außerhalb, es geht nicht auf den Reiseveranstalter zurück und darum entfällt der Provisionsanspruch.
Ein wichtiger Punkt, ne? Also für die Reisebüros zu wissen, da ist jetzt nichts mehr mit noch trotzdem Provision bekommen, weil storniert wurde oder so.
Du erinnerst dich vielleicht, wir hatten Anfang des Jahres das Thema mit AIDA oder letzten Sommer. AIDA hat gesagt, uns ist der Orient zu heiß, wir machen keine Orientkreuzfahrten in der Wintersaison 26. Aus Sicht heute, AIDA scheint irgendwas zu wissen, vielleicht haben sie Verbindung zu Donald Trump, ich weiß es nicht. Obwohl ich bezweifle, dass der damals wusste, dass er jetzt angreifen würde. Aber sie haben jedenfalls im Nachhinein die richtige Entscheidung getroffen. Da war die Frage, ist das eine Entscheidung aufgrund unvermeidbarer außergewöhnlicher Umstände? Sprich, kann der Reiseveranstalter was dafür oder nicht? Und davon hängt die Provision ab. Jetzt eindeutig, wenn ich jetzt der Kunde absagt, wenn der Reiseveranstalter kündigt, das Reisebüro bekommt keine Provision.
Vielleicht bleiben wir zum Abschluss nochmal bei den Reisebüros. Was müssen die jetzt auf jeden Fall machen? Also wie viel Informationen sind Sie verpflichtet zu geben? Können Sie sagen, Ägypten wird schon gut gehen, fahrt mal ruhig, damit das Ostergeschäft nicht ganz in die Hose geht? Oder sollten Sie besser sagen, nein, wir sollten jetzt ganz dringend alles umbuchen auf die Azoren?
Also bei den, wenn Sie Pauschalreisen vermitteln, dann ist es wichtig, dass einer von beiden die Informationen gibt, also entweder das Reisebüro oder der Reiseveranstalter. Es muss nicht alles von allen gegeben werden, dann hört auch keiner mehr zu irgendwann. Aber wenn das Reisebüro der Hauptansprechpartner des Kunden ist, wie es ja häufig der Fall ist, dann sollte das Reisebüro diese Informationen.
Und das Reisebüro wird aus eigenem Interesse gut daran tun, eine Reise zu vermitteln, die eine geringe Stornierungswahrscheinlichkeit hat.
Und noch davon abgesehen, haben die Reisebüros ja im Moment sowieso ein bisschen das Thema, dass sie ihren eigenen Mehrwert, das ist jetzt weniger ein rechtliches Thema, aber dass sie ihren eigenen Mehrwert natürlich irgendwo sichtbar machen müssen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, also gerade ich meine, im Vergleich zu Buchungsplattformen, wo das mit dem Informationsfluss vielleicht nicht ganz so ist manchmal, müssen die das vielleicht sogar auch nutzen. Sagen, hier ist man gut aufgehoben, sehr umsorgt.
Es gibt ja tatsächlich auch einige Vertriebsorganisationen, Mir fällt die RTK ein, die ganz konkret irgendwie eine Kampagne fährt, gerade deshalb Reisebüro, das ist wichtig. Es gibt die Verbände, die entsprechend informieren und sagen, der Mehrwert des Reisebüros und auch, darf man nicht vergessen, der Mehrwert der Pauschalreise, der Veranstalterreise ist jetzt natürlich ganz klar nochmal herausgearbeitet.
Geht man in Krisenzeiten?
Wie immer in Krisen. Ja, wenn es weh tut, geht man zum Arzt. Ja.
Dann schauen wir mal, ob es vielleicht so ein ähnliches Verfahren gibt wie Informationspflichten des Reisebüros bei der bevorstehenden Insolvenz, ob es Verfahren gibt wegen der bevorstehenden Kriegsbeginn.
Wann hätte denn, also ich meine, soweit ich das erinnere, ist ja die Reisewarnung sehr spät gekommen. Gibt es eigentlich eine Verpflichtung, ab wann Reisewarnungen irgendwie, also irgendwelche Fristen, ab wann das wirklich greift?
Wie soll es die geben?
Ja, gibt nicht.
Ich muss ja auf eine aktuelle Situation reden.
Ja.
Ne?
Und das Interessante ist ja auch noch, also die Reisewarnung kommt ja vom Staat. Das ist ja nichts, was vom Veranstalter kommt oder vom Reisebüro. Die geben es allenfalls weiter. Aber die Reisewarnung kommt vom Staat und das macht auch nicht jeder Staat genau gleich. Also man kann Leute im selben Hotel sitzen haben. Die einen kommen aus einem Land, die anderen kommen aus einem anderen Land. Für die einen gibt es eine Reisewarnung, für die anderen gibt es keine Reisewarnung. Da hängt viel auch an den diplomatischen Beziehungen im Hintergrund. Denn es ist natürlich eine heikle Sache, wenn ich eine Reisewarnung ausspreche gegenüber, also...
Das ist ja tatsächlich ein bisschen Rufschädigung oder ich schade ja den Geschäft des Empfangslandes. Ne? Ja.
Das ist ein Akt so ein bisschen und deswegen ist das auch nicht immer für alle gleich. Also
dass der Flugzeugträger schon seit 2 Wochen vor Kreta liegt, das war ja bekannt. Ja, also, aber
ich meine das ohne Quatsch, das ist das FDI-Thema.
Ja.
Wie soll man das vorhersagen?
Ja.
Ja, das kann ein Staat nicht, das kann ein Reise.
Ich kenne ein paar, die können sowas.
Okay, also sagen wir mal, die meisten können das
Cassandra.
Nicht. Aber spannend wird jetzt zum Beispiel die Frage, wie reagiert das Auswärtige Amt auf diese Aufforderung der Amerikaner auszureisen? Die eben sagen, wir fordern alle Staatsbürger, das wäre aus meiner Sicht eine typische Situation, in der man sagt, Achtung Reisehörer. Wenn die Amerikaner, die eben tatsächlich Kriegsgrund sind, sagen, meine eigenen Staatsangehörigen sollen das Land verlassen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Auswärtige Amt sagt, so schlimm wird es nicht kommen. Fahrt ruhig weiter nach Ägypten.
Der nächste Punkt, das heißt, es bleibt sicher spannend. Ich würde diese Episode wirklich sehr schnell veröffentlichen, damit Reisebüros und Veranstalter auch hier up to date sind. Und ich danke euch beiden ganz herzlich, dass wir jetzt hier diese unterschiedlichen Sichtweisen, die sich aber doch sehr, sehr nah aneinander bewegt haben. Wir haben jetzt keine ganz großen Streitfälle gehabt. Das wäre auch nochmal eine unterhaltsame Episode, glaube ich, wo wir tatsächlich Punkt machen. Wir finden sicher ein Thema. Danke, Charlotte, danke, Hanyu und eine erfolgreiche Messe weiter. Danke.
Danke, Ronne.
Ciao.
Ciao.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Travelholics Media.